Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Hallo und herzlich willkommen. Der Dokumentarfilm No Other Land wurde in diesem Jahr mit einem Oscar ausgezeichnet, handelt von der Gegend Massafa Yatta. In den 1970er Jahren hat der Staat Israel einen Teil des Gebiets, in dem 12 Ortschaften liegen, zu einem militärischen Übungsgelände erklärt. Seitdem werden palästinensische Familien vertrieben.
Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began.
Ja, und nun kam die Meldung heute, dass der palästinensische Regisseur Hamdan Baalah offenbar von Siedlern angegriffen worden sei. Mehr über die Hintergründe gleich hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Der Dokumentarfilm No Other Land, in diesem Jahr mit einem Oscar ausgezeichnet, ist ein Film über die Vertreibung von PalästinenserInnen aus ihren Gemeinden im Westjordanland durch radikale israelische Siedler. Heute kam die Meldung, dass der palästinensische Regisseur und Oscarpreisträger Hamdan Baalah im israelisch besetzten Westjordanland offenbar angegriffen und verletzt worden ist. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, hier im Deutschlandfunk Kultur, Jan-Christoph Kitzler. Was weißt du über das, was gestern passiert ist und natürlich, wo sich ja Hamdan Baalah mittlerweile befindet?
Also was passiert ist, es gab einen Überfall, wie das so oft im Westjordanland ist. Da gibt es ja sehr viele Fälle von sogenannter Siedlergewalt. Die sind über dieses Dorf hergefallen, mehrere bewaffnete Menschen, einer mindestens hatte ein Sturmgewehr dabei, da sind Steine geflogen, da wurde ein Auto zerstört, da wurden auch Häuser beworfen und Menschen eben auch. Und bei diesem Angriff soll eben Hamdan Baalah auch verletzt worden sein. Die Rede ist von einer Kopfverletzung. Die Rede ist dann aber auch davon, dass er mit einem Krankenwagen abtransportiert wurde und dass israelische Soldaten oder zumindest Sicherheitskräfte, sagen wir mal, das kann auch aus der Siedlung selber kommen, diesen Krankenwagen gestoppt haben und ihn aus dem Krankenhaus heraus mitgenommen haben. Dann war lange unklar, wo er sich befindet. Inzwischen haben wir recherchiert, auch von Aktivisten, die dort in der Gegend aktiv sind, von einer Menschenrechtsorganisation, die es uns sagen, inzwischen steht die Freilassung unmittelbar bevor. Er ist anscheinend schon wieder auf dem Weg zurück in sein Heimatdorf nach Susia. Über die Verletzung und wie es ihm geht, kann ich zurzeit noch nicht viel sagen.
Aber die Ereignisse zeigen oder spiegeln auch ja die Aktualität des Films wieder. Ich habe ihn kurz skizziert, wenn man so will. Aber kannst du vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse diesen nochmal einordnen? Also was zeigt der Film?
Also der Film zeigt das, was die Menschen dort in dieser Gegend, das ist südlich von Hebron im südlichen Westjordanland, die südlichen Hebron-Hügel heißt es, was die dort erleben. Und auch dieser Überfall jetzt von Siedlern ist Teil der Realität von Menschen dort. Da gibt es immer wieder Gewalt. Es gibt dort ein militärisches Übungsgelände, von der sozusagen Palästinenser, von dem Palästinenser vertrieben werden. Es gab Räumungsanordnungen, da mussten Menschen ihr Gebiet verlassen. Da sind hunderte Menschen, Familien vertrieben worden, immer wieder eben auch Fälle von Siedlergewalt. In dieser Gegend wird dann nicht etwa militärisch geübt, sondern da werden dann eben Siedler angesiedelt. Die kommen dort mit Schafherden, um dort große Teile des Landes eben auch zu kontrollieren. Und sie vertreiben dann immer wieder Palästinenser, die zu ihrem Land wollen, zum Beispiel um Olivenbäume zu ernten oder dergleichen zu tun. Das ist eine Gewalt, die für die Menschen dort alltäglich ist. Und der Film dokumentiert das. Der ist dort sehr nah dran. Der zeigt, wie Häuser abgerissen werden, wie Menschen vertrieben werden, wie Siedler und Soldaten kommen und Menschen dort bedrohen und wie das Leben dort für die Menschen, die in dieser ja, sehr einsamen, sehr armen Gegend leben, dann doch zu einer Hölle geworden ist.
Und der Film, der wurde ja auch in dem Dorf Susia gezeigt, vergangenes Jahr. Wie kam der dort bei den Menschen an?
Das war ganz interessant. Ich war dabei bei der Premiere. Das war nicht in Susia, sondern nebenan in Tuani. Das ist der größere Ort, weil man eben einen Platz brauchte. Da ist eine Schule und in diesem Schulhof waren dann viele, viele Bänke aufgebaut. Und die Menschen, die das eben betrifft, sind dorthin gekommen, um diesen Film zu sehen. Das war eine komische Atmosphäre, weil viele so ein bisschen gekichert haben, weil sie sich dann im großen Kino auf der Leinwand gesehen haben. Auf der anderen Seite wurde da allen eben auch nochmal vor Augen geführt, wie schwierig die Lage dort ist und wie sehr die Menschen dort bedroht werden, wie sehr die Räume für Palästinenserinnen und Palästinenser eng werden. Das Besondere an diesem Film ist ja, dass das ein israelisch-palästinensisches Team war, Autorenteam war, was diesen Film gedreht hat. Also zwei Palästinenser, die da Regie geführt haben, aber auch eben zwei Israelis, die daran beteiligt waren. Auch das war ein Grund, diesen Film auszuzeichnen, weil eben diese beiden Seiten eben zusammen das Ganze zeigen wollen und weil man eben auch zeigen will, dass Palästinenser und Israelis unterschiedliche Rechte haben. Und das dokumentiert der Film doch eindeutig und sehr eindrucksvoll.
Genau, wir haben ja auch mehrfach darüber schon im Programm gesprochen, aber weil es jetzt diesen aktuellen Anlass gibt, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie dann Israel diesen Film rezipiert hat, der ja sicherlich auch eine Debatte ausgelöst hat.
Auf jeden Fall, das ist so. Das war schon im letzten Jahr so, als er bei der Berlinale gewonnen hat. Das hat diesmal eben auch nochmal stattgefunden hier, als dann eben noch der größere Preis, der Oscar, diesem Film verliehen wurde tatsächlich. Das hat hier eine Debatte ausgelöst. In Tel Aviv zum Beispiel wurde der Film gezeigt. Es gab dann Proteste von Regierungsvertretern, die sagen, so ein anti-israelischer Film dürfe hier nicht gezeigt werden. Das Ganze findet statt vor dem Hintergrund, dass der Druck auf israelkritische Kultur, will ich mal sagen, oder Kultur, die sich kritisch mit der aktuellen Politik hier auseinandersetzt, sehr unter Druck steht. Das ist von Seiten der Regierung, wird dann mit Entzug von Förderungsmitteln gearbeitet. Da werden auch Kulturinstitutionen ins Visier genommen. Da gibt es auch Aktivisten, die tatsächlich versuchen, Veranstaltungen zu stören und Menschen unter Druck zu setzen. Das ist zum Beispiel so gewesen, als Yuval Abraham, einer der Regisseure, ein Israeli, zurückkam von der Berlinale-Verleihung im letzten Jahr. Da standen halt radikale Siedlergruppen, Aktivisten vor seinem Haus, haben ihn und seine Familie bedroht. Das war keine gute Szene. Und Menschen, die solche Filme drehen, die sind hier eben auch in Israel im aktuellen politischen Klima, was ja von einer sehr rechtsextremen Regierung geprägt und regiert wird, sehr unter Druck. Und das Klima ist tatsächlich nicht besonders gut für alternative Kultur.
Der palästinensische Oscar-Preisträger No Other Land-Regisseur Hamdan Balal wurde in seinem Dorf im israelisch besetzten Westjordanland offenbar verletzt und unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, hatte eine Einordnung. Vielen herzlichen Dank.
Gerne, tschüss.
Das Thema Umwelt und Naturschutz sind in der Politik ja aktuell nicht ganz so präsent, zumindest das ist mein Eindruck, aber es hat einen festen Platz in der kollektiven Wahrnehmung und das verdanken wir einem ganz bestimmten Bild, nämlich dem ikonischen Foto vom blauen Planeten Erde. Ein Bild, das entstehen konnte, als wir die Erde von außen aus dem Weltall gesehen haben. Heute sind diese Bilder alltäglich, jeder von uns kann sich bei Google Maps per Satellitenbild auf die Welt Karte zoomen und konkret mit Satellitenbildern hat sich Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter beschäftigt und zwar für die Buchreihe Digitale Bildkulturen. Er hat gerade einen Essay veröffentlicht, das Buch oder Büchlein ist im Wagenbach Verlag erschienen und worum es da im Detail geht, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Ja, hallo.
Ja, Daniel, eigentlich besprechen wir mit dir ja immer Filme und Serien. Woher kommt jetzt diese Leidenschaft, diese Nerdigkeit für Satellitenbilder?
Ja, Nerdigkeit würde ich es jetzt nicht nennen, aber genau. Schön hier zu sein, ganz ungewohnt in der Rolle. Aber trotzdem haben Filme und Serien natürlich irgendwie schon was mit meinem Interesse an Satellitenbildern zu tun oder dass ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Da haben Filme schon irgendwie eine Rolle gespielt, einfach weil ich auch in den 90ern sozialisiert wurde, so mit amerikanischen Thrillern zum Beispiel. Da war irgendwie gefühlt immer irgendjemand von der CIA oder dem Militär da, der irgendjemanden zugerufen hat, er braucht jetzt sofort so einen Satellite-Uplink und dann wurde auch prompt irgendwer mittels Satelliten Echtzeit überwacht oder so. Also ein so Extrembeispiel Ende der 90er, das mir einfällt oder eingefallen ist, der Film Enemy of the State, Staatsfeind Nummer 1 hieß der auf Deutsch, mit Will Smith und Gene Hackman. Da sind so Geheimdienstschurken dann immer stets bereit, einen von Will Smith gespielten Anwalt mit allen Mitteln zu überwachen und darunter sind dann eben auch so, lustigerweise extrem schnell reagierende Satelliten. Ja, wir können da ja mal vielleicht in so einen Ton reinhören.
Okay, satellite imagery coming through. Roger that, patch visual my location. Confirm visual, thank you much. Air one there. All units target heading north on rooftop.
Genau, also man kennt den Sound irgendwie, glaube ich, sofort wieder. Ne?
Du hast so mich diese, direkt reingebeamt
genau,
in die 90er.
Genau, diese Beep-Sounds und dieses hektische so Jargon-Gerede und so, wo dann immer irgendwie auch Satelliten bereitstehen, erstaunlicherweise, und immer an der richtigen Stelle schon sind und nicht gerade die Erde ganz woanders umrunden. Das war so eine Sache, die mir früher immer begegnet ist. Oder es gab dann ja auch oft so Satellitenwaffen wie bei Bond oder so. Ja, im 90er, 2000er Kino, da war das irgendwie schon so ein fester Bestandteil von einer Paranoia- und Überwachungsästhetik, würde ich sagen. Also wo Satelliten dann halt so der visuelle Ausdruck einer absoluten, gesichtslosen Staatsmacht waren. Aber halt auch irgendwie, und das war dann filmwissenschaftlich schon auch immer interessant, fand ich eine Irritation oder fast Herausforderung, also fürs klassische Kinobild, weil es halt irgendwie doch auch anders aussieht, irgendwie noch weniger menschlich noch ist, noch mächtiger daherkommt. Ja, aus der Filmperspektive zumindest war das erstmal für mich interessant.
Ja, da würde ich gerne nochmal dran anknüpfen. Also was macht konkreten Datensammler wie der Satellit aus deiner Sicht als Medienwissenschaftler so interessant?
Naja, also auch in den Überwachungs- und Spionage-Thrillern klang das irgendwie schon an. Also da sind sie ja irgendwie Apparate, die eben unterschiedliche Orte und Machtebenen miteinander vernetzen und Vernetzung auch mitunter überhaupt erst erzählbar machen oder ins Bild setzen. Und das ist dann natürlich schon auch medienwissenschaftlich interessant, denn Satelliten, ja, sind eigentlich schon immer, also schon seit dem ersten, dem sowjetischen Sputnik, halt Daten-, Bild- und Raummaschinen, ne? Also die die Erde zum Beobachtungsobjekt und Messgegenstand machen und gemacht haben. Naja, und Satellitenbilder sind medienwissenschaftlich dann auch deshalb unter anderem nochmal besonders interessant, finde ich, weil sie halt so doppelt kodiert sind oder funktionieren. Also einmal wird an ihnen wahrscheinlich nochmal besonders deutlich, dass es hier ja eigentlich nicht um Bilder geht, sondern einfach um Daten. Ne? Also die Satelliten halt aufzeichnen, meistens ja als Strahlung aus dem elektromagnetischen Spektrum und die dann in Bilder sozusagen nur übersetzt werden. Und gleichzeitig aber auch, weil dann gerade diesen Bildern als Bildern oft so eine hervorgehobene Beweisfunktion oder so eine Evidenz zugesprochen wird. Jedenfalls ist das heute, glaube ich, so das Paradigma.
Und was sehen wir, wenn wir auf Satellitenbilder schauen? Denn du schreibst in deinem Text ja auch von der Formel Satellitenbilder zeigen, also wie sie einem in Nachrichten begegnen. Gibt es da eventuell auch ein Beispiel, das veranschaulicht, wie ja Politik Satellitenbilder für sich genutzt hat oder ja es weiterhin macht?
Ja, also es gibt natürlich so ein wirklich ganz notorisches, also berüchtigtes Beispiel oder so ein Schlüsselmoment in der Rolle, die Satellitenbilder vielleicht in so einem politischen Diskurs eingenommen haben, also ein ambivalenter oder so ein Kippmoment vielleicht auch. Was ich meine, ist die Rede vom damaligen amerikanischen Außenminister Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat im Februar 2003, also auch schon über 20 Jahre her. Das war eigentlich eine PowerPoint-Präsentation, wo die Irak-Invasion mit dem Nachweis von Massenvernichtungswaffen gerechtfertigt werden sollte. Und der Nachweis, das waren eben Satellitenbilder, die dann auch schon kommentiert und mit Anmerkungen versehen wurden, um dann nun halt eben diese Waffenproduktion nachzuweisen. Auch da können wir mal in die Rede vielleicht reinhören.
Here you see 15 munitions bunkers in yellow and red outlines. The four that are in red squares represent active chemical munitions bunkers. How do I know that? How can I say that? Let me give you a closer look. Look at the image on the left. On the left is a close-up of one of the four chemical bunkers.
Genau, Paul, der kommentiert dann jetzt eben ein Satellitenbild, das wiederum selbst eigentlich schon kommentiert ist, weil es dann halt so rote Quadrate und so enthält. Und eigentlich sieht man eben nur in Raufsicht Gebäude, die dann von Paul entsprechend interpretiert werden oder beziehungsweise eigentlich vom Personal der Geheimdienste, das sagt er dann eben auch, dass er es selbst eigentlich nicht lesen kann, interpretiert wurden.
Wir müssen ihm einfach glauben.
Genau, und es hat sich natürlich relativ schnell herausgestellt, dass dieser Glaube, so ein bisschen fehlgeleitet war, sondern dass es da halt irgendwie eigentlich eine Mischung aus Fakes und halt Fehl- oder Überinterpretationen eigentlich war. Aber wenn es um das Sehen von Satellitenbildern geht, dann hast du ja initial gefragt, ne, dann gilt das, was Paul da so andeutet und an anderer Stelle auch nochmal richtig sagt, natürlich schon auch irgendwie auch heute. Also denn was wir sehen, wenn wir auf ein einzelnes Satellitenbild schauen, möglicherweise auch ohne Koordinaten und so weiter, ist wahrscheinlich für die meisten von uns erstmal schwer lesbar. Ne? Also Vertikalbilder von Landschaften oder Städten oder so, die müssen ja wiederum auch erstmal kontextualisiert oder kommentiert werden oder mit so einer Legende versehen werden. Und das ist ja auch eine Herausforderung, ob und wie das überhaupt in Erzählungen oder in Geschichten überführt werden kann. Mhm. Aber ich glaube, heute kann man schon beobachten, dass es da natürlich einen Shift gab. Also, dass dieser Filmüberwachungstopos sich auch so ein bisschen verschoben hat und dass ja in den letzten 20 Jahren, also nach Pauls Rede, Satellitenbilder halt auch immer zunehmender wichtige Quellen und Elemente eben von journalistischen Recherchen oder auch Untersuchungen von nichtstaatlichen Agenturen, also sowas wie Bellingcat oder Forensic Architecture, geworden sind. Also gerade auch, wenn es um Kriegsverbrechen und staatlich sanktionierte Gewalt oder sowas geht. Und dass halt auch das Monopol der staatlichen Nachrichtendienste auch erstmal aufgebrochen wurde dadurch.
Also du sprichst da auch den Faktor Macht an. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen und hast uns jetzt somit auch schon so ein kleinen geschichtlichen Abriss gegeben. Das Satellitenbild, das gibt es erstaunlicherweise erst seit 60 Jahren. Ja. Stuart Brand, der gilt ja auch ein bisschen als treibende Kraft, der die NASA dazu gebracht hat, Bilder von der Erde aus dem Weltraum zu veröffentlichen. Aber kannst du noch mal sagen, wozu das Satellitenbild nützlich, wichtig ist? Also was macht es, was kann es heute alles?
Ja, also heute würde ich sagen, ganz verknappt und völlig überspitzt gesagt, das habe ich dann auch zum Untertitel des Essays gemacht. Also es geht vor allem um zwei Sachen, um Forensik auf der einen Seite, das habe ich gerade schon angedeutet, und Vorhersagen. Ne? Also das sind so die zwei großen Funktionen, die an Satellitenbilder delegiert werden oder die ihnen zugeschrieben werden. Also auf der einen Seite so um die Rekonstruktion von Ereignissen, von Verläufen, von Transformationen, aber natürlich auch auf der anderen Seite um den Versuch, daraus dann irgendwie die Zukunft modellieren zu können. Und das reicht dann halt von der Meteorologie und Geologie, der Klimaforschung natürlich, aber auch der Konfliktforschung bis völlig klar zu den wirtschaftlichen Nutzungen.
Und in deinem Essay gehst du auch auf das Video Wilderness Downtown von Arcade Fire ein, aus dem Jahr 2010. Darin sieht man nämlich auch sehr viele Satellitenbilder. Was interessiert denn Popkultur an Satelliten?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein spezifisches, auch in der Zeit spezifisches Beispiel, also von dieser kanadischen so Indie-Rock-Band. Also eigentlich war das so ein experimentelles Musikvideo damals. Das war von Google gesponsert, so als Experiment, wo man dann halt mit Google Earth und Street View das Haus seiner Kindheit anfliegen sollte. Also die Adresse eingeben und dann wurde man selbst sozusagen zu einer Figur, die auf die eigene Kindheit zugelaufen ist. Und das hat irgendwie für mich fast so eine Versöhnung nahegelegt, dass man ja so einen Überwachungsblick oder voyeuristischen Blick auch irgendwie sentimentalisieren kann, ne? Und auch vielleicht auch den großen Plattformen entreißen kann, obwohl das gerade irgendwie auf Google lief, oder das umwidmen kann. Und ja, in dem Song ging es halt auch um Versäumtes aus der Jugend und einen Brief, den man an ein früheres Selbst schreiben soll. Ein Beispiel, was mir jetzt so in letzter Zeit nochmal besonders deutlich gemacht hat, wo wir gerade im Umgang mit Satellitenbildern stehen, das war so dieser große Rapper-Beef letztes Jahr. Kendrick Lamar und Drake, das werden manche gehört haben, der so im Grunde ja beendet wurde durch den Kendrick-Mega-Hit Not Like Us. Der hat dann Grammys bekommen, Super Bowl-Show und so weiter. Und als Kendrick den Diss-Track zum allerersten Mal veröffentlicht hat auf seinem YouTube-Kanal, da gab es halt natürlich noch kein Musikvideo oder sowas, sondern nur eben ein Bild oder ein Thumbnail. Und das war ein Satellitenbild via Google Maps von Drakes Anwesen, ne, in Toronto, also mit Straßennamen. Und perfiderweise dann noch so Markierungen, wie sie in den USA für registrierte Sexualstraftäter benutzt werden. Und für mich kommt da dann irgendwie nochmal alles zusammen, was dann vielleicht auch heute so die Ambivalenz des Satellitenbildes in der Popkultur ausmacht. Also so eine forensische Ästhetik und Evidenzlogik, die ja quasi dann einen unterstellten Tatort markiert und dafür nun genau ein maximal autoritatives Bild findet. Und das ist eben diese Satellitenbildkarte.
Und damit sind wir auch eigentlich schon beim nächsten für mich wichtigen Aspekt. Und zwar geht es um Machtfragen. Du hast jetzt gerade schon auch über die Popkultur gesprochen. Wir sprachen über den Film, natürlich auch die Politik. Aber diese Frage ist natürlich auch im echten Leben wichtig. Seit 1992 kann man Satelliten ja kommerziell nutzen. Elon Musk hat daraus ein Geschäft gemacht. Welche Bilder werden da produziert und vor allem auch wozu?
Ja, der unvermeidliche Musk, ne? Also bei Musk geht es dann halt weniger um Satellitenbilder im engeren Sinne. Also der schießt ja monatlich vor allem Dutzende seiner Starlink-Kommunikationssatelliten ins All, um damit halt die ganze Welt sozusagen flächendeckend mit WLAN zu versorgen. Aber bei Musk und Starlink ist ja eigentlich vor allem interessant, dass das irgendwie nun neue Vorstellungen und Bilder von Satelliten hervorbringt. Jedenfalls hat mich das umgetrieben. Zum einen, ja, weil Starlinks ja so Konstellationen wie Sterne bilden. Und dann mitunter sind die halt so sehr fotogen am Himmel als Züge oder Ketten. Und man kann gar nicht mehr unterscheiden, sind das jetzt echte Sterne oder sind das Satelliten? Und wir müssen dann entsprechende Apps zu Hilfe nehmen und so neue Verteilungsbilder aufsuchen im Netz, um das zu überprüfen, was wir da eigentlich sehen. Naja, und diese neuen Verteilungsbilder, also die Starlink-Abdeckung dann halt irgendwie visualisieren, die haben dann natürlich noch weitere Implikationen, die man dann auch versuchen kann, sichtbar zu machen. Also zum einen, ne, weil das natürlich eine geopolitische Größe ist, also ja, weil ja zum Beispiel, das wird ja viel diskutiert, die ukrainische Armee unter anderem für ihre Drohnen auf Starlink als Internetprovider angewiesen ist. Aber auch, weil die Starlink Züge irgendwie auch Bilder für so eine Oligarchenkolonisierung des Weltraums sind. Ne? Also eine griffige Formel in einem amerikanischen Essay dazu war mal, dass es ja früher vom Weltraum hieß, er soll die Province of all mankind sein, ne? Also der gesamten Menschheit gehören. Und der Essay schrieb dann, ja, jetzt ist der Weltraum eigentlich eher die Provinz eines einzigen Mannes, ne? Also von Elon Musk, weil da halt so viele Satelliten ins All schießt. Und diese neuen Verteilungsbilder, kann man vielleicht noch zum Schluss sagen, das sind ja irgendwie auch so vorkatastrophische Bilder, weil schon absehbar ist, dass der Erdorbit in absehbarer Zeit einfach zu voll ist, ne? Mit Satelliten und Weltraumschrott. Mhm. Und ja, jeder Crash kann da auch total katastrophale Konsequenzen auf der Erde haben.
Und jetzt komme ich nochmal zu dem zurück, was ich am Anfang auch gesagt habe, Stichwort blauer Planet. An einer Stelle heißt es in deinem Essay über, ich zitiere, die Geburt der Ökologie aus dem Geist des Satelliten, die Möglichkeit eines Umweltdenkens über den Umweg des Alls. Finde ich sehr schön. Inwiefern tragen denn Satellitenbilder heute noch dazu bei, die Klimakrise überhaupt zu veranschaulichen oder auch über sie zu sprechen, zu erzählen?
Genau, also was du da anklingen lässt, ist so eher so der Diskurs der 70er Jahre, ne? Also als es ein Aufkommen eines ökologischen Denkens, das sich dann irgendwie mit dem Satellitendenken, nenne ich das jetzt mal sozusagen, verknüpft hat. Ja, und du hast es am Anfang ja auch durchblicken lassen, dass das jetzt fatalerweise auf der politischen Agenda ziemlich in den Hintergrund gerückt ist. Und trotzdem sind wahrscheinlich auch heute noch neben der Hockeystick-Kurve oder so Satellitenbilder und insbesondere auch so Satellitenbildvergleiche, so vom Typ vorher-nachher, zentral zumindest für die Kommunikation von katastrophischer Veränderung. Also vor erst 2 Wochen zum Beispiel wurde auf einer NASA-Plattform wieder so ein Bildvergleich veröffentlicht vom Gletscherschwund in den Schweizer Alpen. Also so ein Vergleich August 24 und 40 Jahre davor. Und ja, wenn man das sieht, hat das natürlich schon schlagende Evidenz, aber wohl gleichzeitig auch irgendwie wenig Appellcharakter. Also irgendwie ist halt diese Gletscherzeit sozusagen, auch wenn sich das katastrophal beschleunigt hat, zu langsam, um da ausreichend Affekte zu produzieren. Und ja, anders als bei Enemy of the State, wo das eben so schnell und hektisch war, sind Satellitenbilder sonst halt schon eher statisch und eher Aufklärungs- als Affektmedien. Ne? Aber ja, vielleicht ist es auch gar nicht so zentral, denn klar, irgendwie diese ikonischen Bilder aus dem All, die die Erde sozusagen als unseren blauen Planeten erst erzählbar gemacht haben, die sind sicher heute so ein bisschen obsolet oder vielleicht auch unwirksam. Auf der anderen Seite stammt natürlich unser Wissen über das Klima und ne, seine katastrophischen Entwicklungen halt aus Modellen und Modellierungen. Und die Daten, mit denen diese Modelle errechnet werden, die stammen dann natürlich wiederum zum beträchtlichen Teil von Satelliten. Und ja, ist vielleicht klar, dass es dafür nicht mehr das eine Bild gibt, das das irgendwie noch repräsentieren könnte und hinter dem man sich versammeln könnte. Aber ja, so wie es eben nicht mehr das eine Bild aus dem All gibt, dass die Erde als Umwelt und unseren Planeten repräsentiert, gibt es eben einfach Unmengen an Daten, die sich dann irgendwie zu einer virtuellen Erde irgendwie addieren. Ob sich daraus dann sozusagen auch wieder Aktivismus, so wie bei Stuart Brand, ergibt oder ableiten lässt, na, das wäre halt vielleicht die Hoffnung. Ne?
Wünschenswert. Ja. Satellitenbilder, Forensik und Vorhersage, so heißt der Essay aus der Reihe Digitale Bildkulturen, erschien im Wagenbach Verlag, 80 Seiten, kostet 12 Euro, von Daniel Eschkötter. War hier bei mir im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke auch ganz herzlich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Michael Leverkus.
Eigentlich sollte die Kronprinzessin Mette-Marit den Gastlandauftritt Norwegens auf der Leipziger Buchmesse eröffnen, die übermorgen beginnt. Die 51-Jährige kann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen, bestätigte ein Messesprecher. Die Kronprinzessin gilt als begeisterte Leserin und ist seit 2017 offiziell Botschafterin für norwegische Literatur im Ausland. Erwartet in Leipzig werden Norwegens Kultur- und Gleichstellungsministerin Lubna Jaffery und der Autor Karl Ove Knausgård. Die Buchmesse findet von Donnerstag bis Sonntag statt. Mit Hörfilmen sollen blinde und sehbehinderte Menschen Filme als Ganzes wahrnehmen und genießen können. Heute Abend wird in Berlin der Deutsche Hörfilmpreis verliehen. Einer der 5 nominierten Filme in der Kategorie Kino ist Münter und Kandinsky. Für die Audiodeskription war Anke Nikolai verantwortlich. Hier im Deutschlandfunk Kultur sagte sie, dass Hörfilme ein Medium für alle Menschen sein könnten.
Wenn man das Bild nicht hat, ne? Also wenn das Bild da ist, glaube ich, neigen Sehende immer dazu, das abzugleichen und vielleicht dann doch überflutet zu werden, auch mit den Reizen, weil es ja visuell und akustisch dann sehr, sehr voll und dicht ist. Aber wenn das Bild nicht da ist, funktioniert es auch wunderbar und macht Kino im Kopf auf.
Anke Nikolai, 11-fache Gewinnerin des Deutschen Hörfilmpreises. Das Thema Deutscher Hörfilmpreis vertiefen wir auch gleich hier in wenigen Minuten. Jenny Fleischer-Alt war eine gefeierte Sängerin des Weimarer Hoftheaters Ende des 19. Jahrhunderts. Jetzt will die Musikhochschule der Stadt in Erinnerung an die jüdische Koloratursopranistin und Gesangslehrerin die Aula des Beethovenhauses Belvedere nach ihr benennen. Am 7. April wird der Saal in einer öffentlichen Gedenkstunde umbenannt. Der Termin ist nicht zufällig gewählt, sondern erinnert an ihr Schicksal. Am 7. April 1942 beginnt die Sängerin nach Jahren der Erniedrigungen gemeinsam mit ihrem Mann, dem Maler Friedrich Fleischer, unter dem Druck der nationalsozialistischen Verfolgung Selbstmord. Künftig soll im Jenny Fleischer Altsaal auch ein Ölporträt von ihr, das ihr Ehemann angefertigt hatte, dort hängen. William Shakespeares Othello hat auf dem New Yorker Broadway einen Rekord geknackt. Die Neuinszenierung mit Denzel Washington und Jake Gyllenhaal spielt mit nur 8 Aufführungen umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro ein. Wie US-Medien berichten, ist dieser Betrag das beste Einspielergebnis innerhalb einer Woche in der Broadway-Geschichte gewesen. Grund dürften auch die hohen Ticketpreise gewesen sein. Umgerechnet lagen sie durchschnittlich bei 280 Euro. Manche Zuschauerinnen und Zuschauer zahlten sogar mehr als 800 Euro. Den bisherigen Rekord hatte das Stück Harry Potter und das verwunschene Kind gehalten.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Busay Tyam. Wir sprechen gleich mit Verena Bentele, Jurymitglied des Hörfilmpreises, über die heutige Veranstaltung. Heute Abend wird in Berlin der 23. Deutsche Hörfilmpreis verliehen, ausgezeichnet vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. Es geht kurz gesagt um großartige Filme, die ihren Fokus eben auf ein barrierefreies Sehen legen und damit natürlich auch darüber hinaus, um Aufmerksamkeit zu schaffen für gleichberechtigte Teilhabe blinder und sehbehinderter Filmfans. Mitglied der Jury ist Verena Bentele, leitet als Präsidentin den größten deutschen Sozialverband, den VDK, und sie ist jetzt bei mir im Kompressor. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, vielleicht einmal grundsätzlich, um auch nochmal so ein Verständnis zu bekommen, Hörfilme einordnen zu können. Was macht für Sie einen gelungenen Hörfilm aus?
Also das Wesentliche an einem gelungenen Hörfilm ist wirklich, dass die Dialogpausen perfekt genutzt werden, um Personen, um das Aussehen der Personen, aber auch ihre Gestik, Mimik, Interieur, Landschaft, wirklich alles zu beschreiben, was Menschen, die sehen können, auf dem Bildschirm eben sehen können. Und das Spannende, wenn ich immer Autodeskriptionsfilme schaue mit Personen, die sehen, die sagen mir ganz oft, Mensch, das hätte ich jetzt auch nicht gesehen, wenn es die Autodeskription nicht beschrieben hätte. Also es ist tatsächlich auch was sehenden Menschen die Augen öffnen kann. Und für mich ist es eben wirklich ganz klasse, weil es den Hörfilm zu einem eigentlich neuen Genre so ein Stück weit macht, wo eben dann auch das Thema Film für blinde und sehbehinderte Menschen überhaupt so richtig zugänglich wird.
Mhm. Dann lassen uns das doch vielleicht am Beispiel von Münter und Kandinsky festmachen. Auch ein Film, der nominiert wurde, zeigt die Liebesgeschichte des Künstlerpaars. Hier mal ein Ausschnitt.
Vassili sitzt an einem bewachsenen Steilhang hoch über der Narb. Mit Bleistift fertigt er eine Skizze von Kalmünz an. Zu einem weißen Hemd mit Fliege trägt er einen graublauen Anzug und eine braune Schiebermütze. Ella klappt ihre Staffelei auf. Sie befestigt ein Brett mit Papier daran und einen aufgespannten beigen Regenschirm. Ella trägt ein langes weißes Überkleid und den braunen Männerhut. Sie und Vassili tauschen einen Blick und lächeln sich zu. Vassili zeichnet weiter.
Ja, also jetzt nochmal vor dem Hintergrund, was Sie auch gerade gesagt haben, dass es irgendwie detailreich sein muss und dass es vor allem auch für Sehende dazu dann manchmal führt, dass sie sagen, ach Mensch, darauf habe ich gar nicht geachtet. Gibt es weitere Merkmale, woran Sie festmachen würden, genau dieser Film ist für Sie ein herausragender, barrierefreier Film?
Also dieser Film hat zum Beispiel die Besonderheit, dass dort eben auch Dinge transportiert werden, die sonst für Menschen, die nicht sehen, auch nicht so gut greifbar und vorstellbar sind, wie eben zum Beispiel gemalte Bilder. Und es gibt zum Beispiel in München im Deutschen Museum eine Möglichkeit, ein dreidimensionales Bild anzufassen, aber das ist wirklich eine Riesenausnahme. Ansonsten können sich Menschen wie ich, die jetzt nicht sehen, im Museum Bilder eben auch nur von anderen beschreiben lassen. Aber das macht man höchst selten. Also ich würde jetzt einfach nicht wirklich zu einer Van Gogh oder anderen Kunstausstellung gehen, weil ich denke, okay, dann ist meine sehende Begleitung ja permanent mit Beschreiben der Bilder beschäftigt. Oder es gibt halt vielleicht eine Audioführung, dann würde ich es schon machen. Aber an sich ist das für mich wirklich was Besonderes, wenn man auf der einen Seite den Film sehen kann und eben die Interaktion der Figuren, aber auf der anderen Seite auch in so eine neue Welt wie die Welt der Kunst einen Einblick bekommt.
Da höre ich aber auch gleichzeitig schon eine Kritik raus, die Sie vielleicht auch aussprechen, wenn es um ja, Institutionen wie Museen geht. Wünschen Sie sich da auch mehr Barrierefreiheit, mehr Inklusion?
Also was für uns ganz zentral ist, sowohl für den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband als auch für den VDK und viele andere Verbände, ist, dass wir wirklich eine Verpflichtung bekommen in Deutschland, eine gesetzliche, auch durch die neue Bundesregierung, zur Herstellung von Barrierefreiheit. Und das betrifft natürlich auch den Kunst- und Kulturbetrieb. Jetzt ist durch das neue Filmfördergesetz so, dass Hörfilme, die eben Filme, die eine Förderung bekommen, eben auch in der ganzen Verwertungskette immer die Audiodeskription mit anbieten müssen. Sprich, wenn sie im Kino oder auch im Fernsehen ausgestrahlt werden. Aber das haben wir eben als gesetzliche Regelung erst sehr neu in Deutschland. Und spannend wird dann natürlich auch, wie das technisch immer zur Verfügung gestellt wird, ob das wirklich auch überall zur Verfügung steht, wie aber auch im Privatfernsehen, in Streamingdiensten dieses Angebot zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es immer noch großen Nachholbedarf und es gibt immer noch leider zu viele Angebote, die eben Menschen, die nicht sehen, nicht perfekt nutzen können. Und auch in Museen und anderen Kulturinstitutionen hängt natürlich vieles klar auch am Geld, aber es hängt auch daran ein Stück weit, inwieweit das eben auch eine Förderbedingung ist, wenn man öffentliche Gelder bekommt. Und da würden wir uns schon wünschen, dass das eine sehr deutliche Verpflichtung wird.
Mhm. Also der politische Appell, die Verpflichtung ist angekommen. Wenn wir jetzt nochmal auf die auch Bewertungskriterien schauen, Sie als Jurymitglied, Sie haben schon einige genannt, aber würden Sie auch sagen, dass es teilweise auch da noch Entwicklungen, sag ich mal, nach oben gibt? Also man muss vielleicht darauf achten, dass man nicht zu viel Text produziert, aber vielleicht auch auf die Beschreibung, wie diskriminierungsfrei die sind?
Also was ganz spannend und wichtig ist in meinen Augen, ist wirklich, dass die Beschreibung von Menschen gemeinsam gemacht wird. In dem Fall finde ich schön, wie das in den letzten Jahren war, dass es wirklich sehende und blinde Menschen gemeinsam die Hörfilmbeschreibung erstellt haben, weil man dann eben auch immer so einen Abgleich hat, was ist wirklich die relevante und nötige Information. Und natürlich diskutieren wir genau auch das in der Jury-Sitzung. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten zukünftig vor allem KI-Systeme, die Filme beschreiben, würde das sicherlich auch einiges an Vermittlung, an Emotionalität, auch an Kulturvermittlung verloren gehen. Ein richtig guter Hörfilm zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass keine wesentlichen Details vergessen werden. Und das ist in der Jury manchmal witzig, wenn dann auch die sehenden Jurymitglieder sagen, ja, das konntet ihr als Blinde, wenn ihr es alleine geschaut habt, vielleicht nicht mit sehender Begleitung, gar nicht sehen. Aber da wurden ganz viele Dinge eben nicht beschrieben. Das ist dann wirklich auch ein wertvoller Input der sehenden Jurymitglieder. Und wir als blinde Jurymitglieder haben halt vielleicht andere Schwerpunkte, dass wir sagen, das konnte ich mir trotz der Beschreibung eben nicht vorstellen oder hier habe ich mich gut in die Welt mitgenommen gefühlt, die vielleicht auch eine ganz andere ist, wie zum Beispiel in eine Fantasiewelt, wo ja genau diese detailreichen Beschreibungen von Farben, Formen, vielleicht auch anderer Fortbewegung, da wird da mal schnell geflogen und andere Dinge gemacht, die wir im normalen Leben vielleicht nicht können. Da ist eine gute Beschreibung eben schon essentiell.
Heute Abend findet er statt, die Verleihung des Hörfilmpreises, den 23. Und ich sprach mit Jurymitglied und Präsidentin des VDKs, Verena Bentele. Herzlichen Dank für Ihre Zeit hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön, tschüss.
Gestalten. Architektur und Design.
Ja, heute geht es um KI und Kunst. Da gibt es ja zahlreiche Debatten drüber. Wie fair, wie gerecht ist es eigentlich, dass KI, wenn man so will, die Kunst von KünstlerInnen verwertet, weiterverwendet und auf Grundlage der Kunst von Menschen neue erschafft? Oder sollte man sagen, ach, Beltracchi, der deutsche Maler, hat doch auch nur nachgemalt, gefälscht, war eigentlich ein Gauner. Er hat Gemälde beispielsweise im Namen von Max Ernst gemalt und dann weiterverkauft. Nun gibt es ein Startup, das lässt Bilder von künstlicher Intelligenz analysieren und malt diese dann mit einem Roboter nach. Wie sie das genau macht und wer die Kunden sind und vor allem, wie die Kunstwelt darauf reagiert, danach hat Dennis Kastrup geforscht.
Alle Roboter arbeiten täglich ungefähr 24 Stunden. Wir stellen jeden Tag Leinwände und Gemälde auf. Der Roboter malt dann genau so, wie es ein Mensch tun würde.
Kyle Suri ist Geschäftsführer von Acrylic Robotics. In den Büroräumen seines Startups im Zentrum von Montreal stehen derzeit zwei Roboterarme. Vor diesen befinden sich jeweils eine Leinwand, diverse Plastiktöpfe mit verschiedenen Farben und eine Halterung für unterschiedliche Pinsel. Um sie herum sitzen 8 MitarbeiterInnen an Computern. Fast geräuschlos und äußerst elegant bewegt sich die Maschine, während vor ihr langsam ein abstraktes und buntes Acrylbild eines Baumes entsteht.
Der Roboter taucht in Farbe ein und kratzt etwas davon ab, damit nicht zu viel auf dem Pinsel hängen bleibt. Er macht ein paar Pinselstriche hier und dort, dann wäscht er den Pinsel ab, trocknet den, wechselt die Farben und benutzt die Pinsel in genau der Reihenfolge, in der es der Künstler ursprünglich gemacht hat.
Die MalerInnen können selbst entscheiden, wie das Original entstehen soll. Ist das Bild zum Beispiel digital auf einem Tablet gezeichnet worden, hat sich die Software die einzelnen Striche gemerkt. Der Roboter kann diese dann in derselben Reihenfolge mit echter Farbe kopieren. Bei der anderen Methode schaut sich eine künstliche Intelligenz ein Foto eines analog entstandenen Kunstwerks an und malt dieses nach.
Insgesamt dauert das ungefähr genauso lange, wie wenn ein Künstler das Original malen würde. Aber der müsste für dieselbe Zeit natürlich nichts anderes tun als malen. Und so arbeiten die meisten KünstlerInnen nicht. Der normale Schaffensprozess zieht sich von ein paar Tagen bis zu mehreren Monaten, weil es oft harte Arbeit und ein langer Prozess ist.
Ein Roboter hat diese menschlichen Probleme nicht. Er arbeitet schnell und effizient. Deshalb lohnt sich laut Suri das Ganze finanziell für Acrylic Robotics und die MalerInnen.
Jedes Bild wird von den KünstlerInnen vorher selbst ausgewählt. Das geschieht nur mit ihrer Zustimmung. Dann schließen wir mit ihnen eine Vereinbarung über die Umsatzbeteiligung ab. Jedes Mal, wenn wir ein Werk verkaufen, erhalten die MalerInnen einen Prozentsatz vom Verkauf des Werks. Ein passives Einkommen also.
Ungefähr 50% sollen das laut Angaben von Suri sein. Die Bilder hängen größtenteils in Krankenhäusern, Büroräumen oder Hotels. Auch für Präsentationen in der Innenarchitektur werden sie in Auftrag gegeben. Anstatt 10.000 Euro für ein Original kostet eine Kopie meistens nicht mehr als ein Zehntel davon. Die Philosophin und Kunsthistorikerin Dorothea Winter kennt sich mit dem Thema aus. Sie hat vor 2 Jahren das Buch KI, Kunst und Kitsch veröffentlicht.
Warum ich erstmal so positiv reagiert habe, ist, dass es den Zugang zur Kunst egalitärer macht. Also jetzt gar nicht auf KünstlerInnenseite, sondern eben den Personen, die kaufen werden. Und das ist natürlich ethisch betrachtet schon irgendwie eine Art von Demokratisierung von Kunst, dass auf einmal ich mir vielleicht auch eine Kopie leisten könnte.
Das Prinzip dahinter sei aber nichts Neues, fügt sie hinzu. Schon Rembrandt habe im 17. Jahrhundert in Kunstschulen und Werkstätten den SchülerInnen befohlen, Bilder in seinem Stil zu malen. Außerdem gibt es seit etlichen Jahrzehnten den Kunstdruck.
Wenn ich in der Arztpraxis sitze und da irgendwie Bilder an der Wand hängen, dann muss ich da jetzt nicht einen echten Monet sehen, sondern dann sollte es im besten Fall einfach dazu führen, dass ich ein bisschen mehr Lust auf Zahnarzt habe und ein bisschen weniger Angst habe und das Bild ganz nett den Raum füllt. Und für solche Aspekte ist das, glaube ich, genau richtig. Aber wir können uns als Gesellschaft nicht darauf verlassen, dass das jetzt die Zukunft der Kunst ist.
Die Idee von Acrylic Robotics greift also eine bereits bestehende Vorgehensweise mit neuen technologischen Mitteln auf. Damit ist die Kopie näher am Original als jemals zuvor. Und das ist derzeit sehr gefragt. Das Unternehmen zieht demnächst in größere Räume um, will sich neue Roboter zulegen und MitarbeiterInnen einstellen. 500 internationale KünstlerInnen sind derzeit in ihrem Portfolio, Tendenz steigend. Die Zukunft für das Startup sieht also vielversprechend aus. Doch gilt das auch für die MalerInnen und ihre Kunst?
Die ökonomische Antwort drauf ist, dass man als Kunstschaffender sich gut überlegen muss, wie viel Kopien man dann da wirklich anfertigen lassen will, weil das auf lange Frist vielleicht dann den Marktwert eigentlich eher hemmt oder kaputt macht. Wenn ich weiß, dass ich jedes Jahr beliebig viele Kopien von der Person kaufen kann, dann ist es für SammlerInnen natürlich dann nicht mehr von so großem Interesse, da ein Original zu erwerben.
KI im Kunstdruck. Dennis Kastrup hat uns das Startup Acrylic Robotics vorgestellt.